Bevor wir starten, schlag mal mit mir kurz Epheserbrief auf. Kapitel 6. Wir haben uns ja in der letzten Einheit schon kurz diesen Abschnitt angeschaut. Im zweiten Teil der Offenbarung geht es um diesen geistlichen Kampf. Und ein wesentlicher Bestandteil des geistlichen Kampfes ist das Gebet. Dazu werden wir auch jetzt heute Vormittag kommen. Und ich möchte euch bitten, Kapitel 6 ab Vers 18 mit mir zu lesen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter bin, in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Das ist eine erstaunliche Bitte, oder, an die Gemeinde? Paulus war im dritten Himmel, wurde direkt von Jesus unterwiesen. Wenn einer wusste, was er zu sagen hat, dann er. Wie viele Briefe hat er geschrieben? Wie viele Predigten hat er gehalten? Und er bittet die Gemeinde und sagt, bitte betet für mich, dass wenn ich meinen Mund aufmache, ich das Richtige sage. Wissen und Erkenntnis ist außerhalb von uns. Und wer meint, er weiß etwas, dann hat er nichts erkannt. Wissen ist außerhalb von uns, das heißt, es muss uns gegeben werden. Und die Rede muss uns gegeben werden. Aber es ist kein Automatismus. Das heißt, es muss erbeten werden. Und liebe Geschwister, in dem Maße, wie ihr betet für die Prediger, in dem Maßen werdet ihr gesegnet. Und ich bitte euch, betet für und nicht gegen die. Für. Wenn ihr unzufrieden seid, betet für und nicht gegen. Denn wenn ihr gegenbetet, dann passiert nämlich genau das, ihr werdet noch mehr unzufrieden sein. Damit sie gute Worte haben, damit sie das Richtige reden, man muss für sie beten. Und nicht nur für sie, auch für mich. Und in dem Sinne möchte ich euch bitten, vielleicht der eine oder andere heute nicht nur für mich, sondern auch für diese Zeit zu beten, dass der Herr, wenn ich meinen Mund auftue, das Richtige gibt, dass ich das sagen kann. So dass in dieser Abhängigkeit lebe ich, seitdem ich in diesem Dienst stehe. Wenn der Herr nicht gibt, bin ich der Allerdienste unter allen. Und in dieser Spannung bin ich jedes Mal, wenn ich hierher komme. In dieser Spannung lebe ich jedes Mal, wenn ich auf eine Kanzel steige. Wenn ich zum BSK fahre, ich kann mich vorbereiten, ich kann viel lesen, ich kann gute Gedanken haben, aber ich weiß, wenn er mir nicht gibt in dem Moment, habe ich gar nichts. Und deswegen bereite ich mich so viel vor, weil ich Angst habe, ich habe nichts. Und wenn ich komme, habe ich dann alles zu viel, weil der Herr gibt. Ich bete euch, ich flehe euch ein, nicht nur für jetzt, sondern grundsätzlich betet, dass der Herr denjenigen, die den Mund auftun, dass er sie segnet. Ja. Darf ich euch bitten, für den einen und den anderen einfach zu beten für mich und für diese Zeit. Und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, weil du treu und gerecht bist und weil es du liebst, gnädig zu sein. Wir haben das gerade gesungen. Das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit und mit der Hoffnung und mit dem Glauben. Danke dafür. Danke, Herr, dass wir jetzt noch eine Zeit haben. Das ist so ein Privileg. Ich fühle mich wie auf einem Berg, so intensiv, so nah bei dir. So wollen wir von dir hören, wollen wir von dir lernen, wollen verstehen. Und wirklich, so wie die Schrift sagt, so hören wie Jünger hören. Wir wollen alles ablegen, Herr, was an unseren Gedanken und unseren Gebäuden und Lehrsystemen, alles, was diese Sicht verhindert, verschleiert und auf andere Wegen bringt, Herr, wir wollen es ablegen, uns demütigen vor dir und bitten, Herr, dass du dich uns offenbarst, auch heute Morgen. Danke, dass du es tust, Herr. Amen. Bevor wir ins Studium der Offenbarung wieder einsteigen, wir haben heute drei Kapitelchen vor uns, ein Ding der Unmöglichkeit. Das sage ich jetzt, um eure Erwartungen zu senken, dass wir alles im Detail uns anschauen können. Das geht einfach nicht. Aber das heißt nicht, dass wir es uns nicht anschauen, und ich möchte euch da hineinnehmen, auf wichtige Dinge hinweisen, euch ein Hunger daran wecken, auch in diesen Kapiteln zu forschen und vor allem euch die Angst nehmen, diese Dinge anzuschauen. Und zu denken, oh, kann ich eh nicht verstehen, oh, das ist nicht diese Mystik daraus zu nehmen, sondern zu zeigen, das ist Evangelium, das habt ihr all schon mal gehört. Liebe Geschwister, das, was in der Offenbarung steht, war schon bei allen von euch auf der Zunge. Das habt ihr schon alle mal gekaut, das habt ihr schon alle mal gegessen, das habt ihr schon alle mal geschmeckt. Nur wird das in einer Art und Weise präsentiert, so habt ihr es noch nie gesehen. Aber ihr kennt es. Die meisten wissen es nicht, dass sie das wissen. Allein dadurch, dass der Geist Gottes in euch ist und all diese Dinge euch lehrt. Ich habe am Büchertisch ein bisschen rumgestöbert. Und die Andrea, wo ist die? Ja, die hat gesagt, oh, kannst du nicht auch ein bisschen vorstellen, weil ich dachte, ja, es ist eine gute Gelegenheit. Es gibt viele Bücher und man weiß ja nicht, und was ist gut, was ist nicht gut. Und ich kann euch sagen, was ich für gut finde und einfach euch ein bisschen Empfehlung gebe. Ich schätze sehr, also wenn jemand von euch entmutigt ist und kraftlos ist und schwach ist und denkt, das hat alles keinen Wert, oder wenn jemand denkt, er ist jetzt der Held und er kriegt alles hin, dem empfehle ich die Literatur von Biografien. Auf der einen Seite wird es einen stärken, auf der anderen Seite wird es einen sehr demütigen. So, das gibt Hoffnung, weil man sieht, wie Gott mit anderen Männern und Frauen seine Heilsgeschichte umging und wie sie im Glauben bewahrt und gestärkt und gegangen sind und ans Ziel gekommen sind. Das wird euch erheben. Aber wenn man denkt, man ist der Held, dann wird euch das sehr schnell auch erniedrigen, weil ihr merkt, wer bin ich eigentlich dann? So, und deswegen empfehle ich euch Biografien. Ich habe euch zwei mitgebracht hier. Einer meiner Lehrer, der mich nicht kennt, aber ich saß zu seinen Füßen wie wahrscheinlich vor keinem so lange, und das ist John MacArthur. Ich habe viele seiner Bücher gelesen, habe viel gehört von ihm, Predigten geschaut. Wenn ich geistliche Nahrung brauche, dann gehe ich auf Grace to You, das ist eine Seite, und dann gibt es Omas an Predigten. Und ich höre sie mir an und ich schaue mir sie an. Und ich schaue so viel, dass meine Frau sagt, du merkst gar nicht, wie du sogar die Gestiken übernimmst von diesem Mann. Nebenbei, das ist mein Tipp für jeden Prediger. Man macht keinen Prediger. Prediger werden berufen. Prediger werden geboren. Man kann ihnen nur helfen, ein bisschen besser zu werden. Und mein Tipp ist, nicht in eine Rhetorikschule zu schicken, nicht die Präsentation beizubringen. Mein Rat ist für die Prediger, sucht euch einen, der Jesus liebt und ihm treu dient, und schaut an, was er tut. Und ohne es merkt, ihr werdet von ihm beeinflusst werden. Bis zu den Gestiken werdet ihr übernehmen. Ja, das ist mein Rat an angehende Prediger und Predigerinnen, Lehrerinnen. John MacArthur ist so ein Lehrer von mir. Und ich habe ja gestern gesagt, es gibt Punkte, da bin ich mit ihm nicht einverstanden und trotzdem schätze ich ihn so sehr. Ja? In Bezug auf die Endzeitlehre, die Auslegung der Offenbarung. Ich habe von ihm viel gelernt, was die Deutung der Offenbarung bedeutet. Einzelne Bilder. Interessanterweise vertritt der Mann eine Position des Zeitstrahls, wenn ich das so formulieren darf, des Dispensationalismus. Ich glaube, deswegen mag ich es nicht, weil ich es nicht aussprechen kann. Aber ich kenne kaum einen, der die Bilder so gut deuten kann. Der legt vieles bildlich aus. Das ist schon interessant. Und das ist sehr gut, wie er es macht. Liest von ihm die Auslegung von Kapitel 1. Eine wunderbare Auslegung. Von daher, alles prüfen, das Gute behalten. Und ich schätze ihn sehr. Er hat vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus. Und seinen ganzen Dienst, ich glaube, das sind jetzt knapp 40 Jahre im Predigtdienst, ist der Mann. 30 Jahre predigte in seiner Gemeinde die vier Evangelien. Ich glaube, 10 Jahre Matthäus. Und bei denen heißt es, wenn man bei denen Mitglied wird, ja, wann bist du Mitglied geworden? Ja, ich glaube so in Matthäus 11. Jetzt wisst ihr, woher ich es habe. Ja, und ich bin schnell. Im Vergleich zu ihm bin ich schnell. Ja, glaubt mir. Die Biografie von ihm ist lesenswert. Man kann ein bisschen hineinblicken in seinen Werdegang, in seinen Dienst und in aller Ehrfurcht. Aber viele Dinge finde ich mich wieder und das stärkt mich. Seine Kämpfe, seine Schwierigkeiten, seine Anfänge. Und ja, das ist ein gutes Buch, eine gute Biografie. Dazu parallel gibt es viel Literatur in Deutsch, wurde viel übersetzt, viel vom Bethanien Verlag. Und das neueste Buch ist Sklave Christi. Die unterschlagene Wahrheit über die Identität in Christus. Und da geht es darum, was es bedeutet, ein Sklave Christi zu sein. Was bedeutet, ihm nachzufolgen. Und dieses Buch, ich habe einfach jetzt mit Absicht mal eine Biografie genommen und habe geschaut und gesagt, oh, da gibt es sogar ein Buch für ihn. So, das Päckchen empfehle ich zum Studium, zum Lesen. Hat es hier vorne. Dann, kein großes Geheimnis, ich bin ein... mein zweiter Lehrer, ich freue mich auf die Ewigkeit, weil dann darf ich sie persönlich sagen, und dann vielen Dank für deine Predigten. aber ich werde, den könnte ich noch auf dieser Erde mal erwischen, mal gucken, spätestens im Himmel. Und der ist schon im Himmel und er ist schon und sitzt auf einem Thron und das gönne ich ihm. Denn es gibt keinen Prediger und Lehrer, der größeren Einfluss hatte im 19. und 20. Jahrhundert wie Dr. Martin Lloyd-Jones. Und die wenigsten wissen, wie sehr die reformierte und die evangelikale Welt von seiner Lehre und seiner Auslegung beeinflusst worden ist. Man weiß es nicht so, weil die Schüler, die bei ihm gelernt haben, die kennt man, aber man kennt nicht so sehr ihn. Und ich muss euch sagen, ich habe euch gesagt, dieses eine kleine rote Büchlein, Gott, die Gemeinde, es ist auch Dr. Martin Lloyd-Jones. Und über ihn ist auch eine Biografie rausgekommen. Und ich fühle mich mit ihm auch so verbunden, weil vieles, was er gesagt hatte, war so tief, aber es wurde oft falsch verstanden. Zum Beispiel in Bezug, viele haben ihn abgelehnt, weil sie gesagt haben, er ist ein Charismatiker geworden. Weil die Art und Weise, wie er über die Lehre des Heiligen Geistes gesprochen hat, haben sie gedacht, das ist ja ganz schön charismatisch. Er war nie einer. Er wurde nicht verstanden. Und hier ist eine Biografie, die versucht, das aufzuarbeiten. Und ich schätze sehr, sehr, und das zeigt seinen Kampf. Und wie Spurgeon, wie alle anderen gegen Ende seines großartigen Dienstes, hat seine eigene Gemeinde bzw. der Verband sich distanziert. Ja. Und während der Zeit sagt man, oh, aber nachhinein, wie die Juden und die Schriftgelehrten Pharisäer die Propheten getötet und später gesagt, das sind unsere Propheten. So widerfahr Spurgeon, kennt ihr euch Spurgeon? Und in gewisser Weise widerfuhr das auch Dr. Martin Lloyd-Jones. Weil er eine Art der Sicht hatte in der Bibel, wie ich kaum kenne, und vor allem eine Art der Ausgewogenheit, wie ich kaum kenne. Ich schätze John MacArthur sehr, aber da ähneln wir uns, wir sind so Schwarz-Weiß-Denker. Und dann, aber er war sehr ausgewogen und in der Sprache sehr ausgewogen. Ich schätze ihn sehr. Und dazu habe ich auch ein Buch gefunden, deswegen, dass ich euch auch ein Päckchen anbieten kann. Ehe und Familie, eine Auslegung von Epheser Kapitel 5, 18 bis 6, 9. Oh, voll gut. Da gibt es noch Apostelgeschichte, es gibt die Seligpreisung oder die Bergpredigt von ihm, eine Auslegung in Deutsch. Es gibt einige Literatur, auch übersetzt von ihm. Also das ist das weitere Päckchen, was ich empfehlen kann. Und das letzte habe ich auch gefunden, das habe ich, bis auf das habe ich alles zu Hause, habe ich auch gelesen. Das noch nicht, weil das ist recht neu ist und das kaufe ich mir gleich. Ja. Aber ich kenne den Inhalt, weil ich die Predigten darüber gehört habe. So, das ist eigentlich nur eine Niederschrift der Predigten, die er gehalten hat, wie fast alle seine Bücher. Er hat sie nie, die wenigsten Bücher, auch von Lloyd-Jones, hat er sich hingesetzt und geschrieben, sondern man hat die Predigten bearbeitet, er hat es nochmal überarbeitet und dann in Bücher zusammengefasst. Darum liest sich das auch so gut. Dann noch ein Buch von John Piper, vielleicht auch ein Begriff. Weltbewegend. Und der betrachtet nämlich das, was ich mit euch unter anderem mache. Was ist die Antriebskraft der Weltmission? Und ich lese euch einfach die Punkte. Die Hoheit Gottes in der Mission, die Herrlichkeit Gottes. Das ist Offenbarung Kapitel 4 anfangend. Und er sagt, das Ziel der Mission behandelt er, die Kraft der Mission und die Kosten der Mission. Und das Ziel der Mission ist was? Und ich las dann, oh, Anbetung. Die Kraft der Mission ist Gebet. Und, und die Kosten der Mission sind Leiden. Und so arbeitete das Thema Mission auf. Und vieles von dem, was ich gesagt habe, werdet ihr hier finden. Und als ich vorhin das durchblätterte, dachte ich wiederum, oh, Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Das ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ihr werdet vieles auch da erklärt, einige, auch Kapitel 4, Kapitel 5, Offenbarung unter anderem, tauchen diese Dinge hier auch auf. Also diese Literatur kann ich euch empfehlen. Den Rest habe ich da vorne nicht gelesen. Ja. Zumindest nicht alles. Gut, dann geht's los. Mein Plan ist folgendes. Wir haben jetzt knapp noch, wie lange haben wir jetzt noch knapp? Dreiviertelstunde. Und diese Dreiviertelstunde will ich nutzen, um Kapitel 5 mit euch anzuschauen. Und dann die letzte Stunde, Kapitel 6 und 7. Und ich mache das jetzt bewusst so, dass ich mir die erste Einheit komplett nur für Kapitel 5 nehme, weil in dieser Einheit geht es um Jesus Christus. Und darum will ich bewusst auch die jetzt ins Zentrum stellen, weil da begegnen wir dem Lamm Gott und seinem Erlösungswerk. Und da ist gut, wenn wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen und nur dafür. Und dann in der wenig verbleibenden Zeit, 2 Kapitel, ich weiß, das ist sehr schnell und sehr viel, aber ich mache das auch da bewusst, weil da kommen natürlich die größten Gefahren von Spekulation hinein und große Schwierigkeiten. Und ich will euch da einen Überblick geben und ich will mich da nicht vertiefen und nicht verführen lassen, alles im Detail auszulegen und anfangen zu spekulieren. Ich will in diesem Kapitel euch grobe Stoßrichtung geben und eine Übersicht und eine Grunddeutung, aber nicht in Detail mich verlieren. Weil sobald man sich in Detail verliert, wird es schwierig. Und ich möchte immer, dass wir vor Augen haben, um was es geht. Gerade bei solchen schwierigen Büchern. Und wenn das übrig bleibt, dann wäre ich Gott so dankbar, dass wir diesen roten Faden und diesen Hauptgedanken vor uns haben. Jesus Christus ist der Allmächtige. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Kennt ihr das Lied? Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum? Ja, okay. Das ist wiederum ein sehr schönes Lied über die Offenbarung. Eine gute Zusammenfassung. Und am Ende heißt es noch, darum preise ich ihn. Okay? Das ist Offenbarung. Und das immer vor Augen haben. Und wenn ihr an Stellen kommt und denkt, oh, verstehe ich nicht, dann lasst sie da. Und erzwingt nicht die Bedeutung. Wenn sie euch nicht gegeben ist, dann lasst sie. Dann demütigt und dann weiß ich es nicht. Und geht weiter. Denn das Wichtige können wir wissen. Das ist uns vermittelt worden. Und das schauen wir jetzt an. Wir lesen Kapitel 5. Ab Vers 1. Seid nun Nachahmer. Nein, ich bin ein Epheserbrief, Kapitel 5. Was auch schön wäre. Offenbarung, Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen und noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, sieh, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor ihm, dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und einem Priestertum gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, viele Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was für ein wunderbares Bild. Was wiederholt sich hier permanent? Ich habe sie, glaube ich, gestartet. Das läuft schon 21 Minuten rum. Was wiederholt sich hier immer wieder? Welche Begriffe, welche Worte? Das ist ein einfaches Prinzip, um die Botschaft zu erfassen. Würdig. Würdig, würdig, würdig. Die Frage ist, wer ist würdig? In Kapitel 4 haben wir gesehen, Gott wird angebetet als den Schöpfer. Warum? Weil er würdig ist. Und warum ist er würdig? Weil er alles geschaffen hat. Seine Würdigkeit besteht in seiner Macht, alles zu schaffen. Das ist der Grund der Anbetung, weil er alles machen kann, weil er spricht und das wird, weil er alles geschaffen hat. Darum ist er würdig. Wer nicht schaffen kann, wer diesen so einen Baum nicht machen kann, der kann sich ja auch nicht als Schöpfer anbeten lassen, oder? Darum ist er nicht würdig. Jeder sich aus Gott aufspielt und jede möchte gern Gottheiten götzen, die sagen, ich habe alles gemacht, aber das nicht machen können, sind nicht würdig, angebetet zu werden. Welcher Baum kann sich selbst machen? Welches Tier kann sich selbst machen? Welcher Mensch kann machen, dass ein Grashalm wächst? Erinnert ihr euch, was Gott mit Hiob besprochen hat? Hiob, okay, wenn du mit mir diskutieren willst, dann lass uns mal kurz mal ein paar Spielregeln festlegen. Also, wenn du irgendwas von dem, was ich gemacht habe, auch machen kannst, dann bist du auf dem Level, mit mir darüber zu sprechen, ob das, was ich tue, gut ist oder nicht. Das vergessen wir. Wir debattieren und diskutieren und sagen, das kann nicht sein, das kann nicht, oh Gott, das funktioniert gar nicht, das ist schlecht, das ist böse, das ist falsch. Keiner von uns kann das tun, was Gott tun kann. Aber wir meinen, ihn belehren zu können. Kannst du machen, dass ein Vogel fliegt? Kannst du machen, dass die Sonne aufgeht und untergeht? Oder eben die Erde sich um sie dreht? Kannst du das? Also, wenn du das kannst, dann bist du würdig. Wenn du das nicht kannst, bist du nicht würdig. Gott ist würdig, weil er es tun kann. Er ist der Schöpfer. Darum gebührt ihm Ehre und Anbetung. Das ist das Erste. Und genau das Gleiche jetzt, schaut mal, beginnt Kapitel 5, wird er würdig. Gott ist würdig, auch angebetet zu werden. Warum? Weil er nicht nur der Schöpfer ist, sondern auch weil der Erlöser ist, der Retter. Warum? Weil er retten kann. Wenn einer von uns sich selbst oder die anderen retten könnte, dann wären wir auch würdig, Anbetung anzunehmen. Dann könnte man sich auf die Schulter klopfen und sagen, gut, Ehre sei dir. Du bist würdig, du bist mein Held. Geht mal mit mir in Kapitel 1 im 1. Korintherbrief. Ich lese ab Vers 25, Kapitel 1, Vers 25. In diesem Text waren wir auch schon in diesen Tagen. Kapitel 1, Vers 25, kriegt. Wir haben nicht etwas davor gelesen und das danach gelesen. Und jetzt lese ich das, was dazwischen steht. Denn das Törichte Gottes ist weiser als der Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als des Menschen. Also wenn du das Stärkste des Menschen aufbringen würdest, ist es immer noch das Schwächste bei Gott, was Gott hier keine Schwäche hat. Aber es ist ein Bild, versteht ihr? Ich hoffe, dass ihr versteht, dass ein Bild ist, denn Gott ist nicht schwach. Aber selbst wenn man sagen würde, Gott könnte das sein Schwächstes aufbringen, seinen kleinsten Finger, dann wäre das immer noch stärker als das Stärkste, was der Mensch jemals aufbringen könnte. Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weisen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat er auserwählt, damit er die Starken zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat er, und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Weil das Fleisch sich nicht retten kann, weil der Mensch sich selbst nicht retten kann. Aber warum hat er das Schwache erwählt? Weil das Schwache weiß, ich kann mich nicht retten. Aber der Starke denkt, ich kann mich retten. Gott hat gesagt, nee, den Starken mag ich nicht. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Starke sieht nicht ein, dass er einen Gott braucht. Darum braucht er ein Kranker, ein Arzt, gell? Hat Jesus gesagt. Wir sind alle krank. Aber derjenige, der einsieht, dass er krank ist, der kommt zum Arzt. Und Gott hat die auserwählt, die einsehen, dass sie krank sind. Dass sie merken, ich bin nichts, ich kann nichts. Wer gibt es heute gern zu in unserer Gesellschaft, dass er nichts ist und nichts kann? Unsere Welt diktiert, du musst stark sein. Selbstbewusstsein, Selbstannahme, Selbstliebe. Und das wird noch christlich verpackt. Schließlich heißt das, liebe den Nächsten wie dich selbst. Also wenn du dich nicht lieben kannst, kannst du den anderen nicht lieben. Humanistisches Denken. Gedanken dieser Welt. Aber die Bibel lehrt Selbstverleugnung. Das hört man nicht gerne. Und mein Kampf ist immer wieder, wenn ich auf Jugendtagen bin, dass die Mitarbeiter dann nach meinen Bibelarbeiten kommen und sagen, Willi, was hast du getan? Und sagen, du hast meine Arbeit von vielen Jahren zerstört. Sage ich, warum denn? Ja, ich habe die ganze Zeit versucht zu sagen, dass sie etwas sind. Und du hast gerade ihnen gesagt, sie sind nichts. Oh, du bist auch mit deinen Pickel schön. Ihr merkt, ich habe ein Problem mit Pickeln, gell? Das war mein Leidenskampf als Teenie. Oh, du, auch wenn alle dich lieben, du bist wertvoll. Nimm dich an, wie du bist. Unser Wert ist in Christus, in seinem Licht, nicht in unserem. In seiner Stärke, nicht in unserem. In seiner Schönheit, nicht in unserem. In seiner Macht, nicht in unserem. In seinen Gaben, nicht in unserem. Unser Wert ist in ihm. Darum haben wir so ein deprimiertes Christentum, weil sie in sich selbst suchen und nicht finden. Und so rumlaufen. In Christus. Gott wird verherrlicht, weil der Erlöser ist, weil der Mensch sich selbst nicht erlösen kann. Kapitel 5. Freunde, das ist Evangelium, oder? Offenbarung, Kapitel 5. Was anscheinend alles in der Zukunft erst sein soll. Freunde, wenn das Zukunft ist, dann leben wir noch übrigens im Alten Testament. Dann leben wir noch in Verheißungen, aber noch nicht in Erfüllung. Wer will gern zurück ins Verheißen, in die Verheißungen? Ja, ins Paradies, da will ich auch. Wer will zurück unter das Gesetz? Wer will zurück zu Schatten und Bildern? Nein, ich will zu dem, der das Wahrhaftige ist. Und zu ihm sind wir gekommen, zum wahrhaftigen Berg, zum wahrhaftigen Zion, zum wahrhaftigen Jerusalem, zum wahrhaftigen Land, zum wahrhaftigen Tempel, zum wahrhaftigen Lamm. Da bin ich hingegangen und da gehen alle Nationen. Und als die Juden auszogen, die ersten Evangelisten, wer waren die? Wer waren die ersten Evangelisten? Und woher kommen die? Aus welcher Nation? Und was hatten sie getan? Sie haben Heiden angeschleppt ohne Ende. Irgendwie, Und man meint, das wird erst noch sein. Aber das ist schon passiert und passiert ist. Wie viele Aposteln, wie viele Heiden hat Apostel Paulus angeschleppt? Mehr als 10. Und mehr als 100. Und wie viel Petrus? Mehr als 10. Mehr als 100. Und wie viel Johannes? Denn wir lernen immer noch von denen. Und die ziehen immer noch welche. Und die bringen immer noch welche. Weil sie immer noch zu uns reden. Aber man meint, es kommt eine Zeit, dann werden sie erst die Juden evangelisieren. Sie haben angefangen zu evangelisieren. Das waren die Ersten. Oder nicht? Doch. Die erste Gemeinde bestand aus wem? Aus Juden. Und wie viel kam nach Pfingsten, wie viel kam zum Glauben? 3000. Und wer waren die? Juden. Und wie viel kam danach, nach der Petruspredigt, Kapitel 3? 5000, das sind insgesamt 8. Das waren nur Männer. Zieht Frauen dazu? Wer waren die? Juden. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die war so groß. Wer waren die? Juden. Ja, aber Gott hat doch die Juden verstockt. Wenn Gott die Juden verstockt hat, wieso konnten so viele Juden zum Glauben kommen? Wer war Paulus? Wenn Gott hat sein Volk nicht verstoßen, liest mal Römer Kapitel 11, denn auch ich bin ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Wenn Gott sein Volk verstoßen hätte, könnte ich zum Glauben kommen? Gott hat stets seinem Wort, er hat sein wahres Volk, nämlich das gläubige Israel, nie verstoßen. Gott steht zu seinem Wort. Er bewahrt seinen Rest. Denn wenn die Zahl der Söhne Israels so wäre wie der Sand des Meeres, wer wird gerettet werden? Ganz Israel? Nur der Rest. Liest Römer Kapitel 9 oder Jesaja. Nur der Rest würde gerettet werden. Wer ist der Rest? Nicht alle Juden sind wirklich Nachkommen Abrahams. Nicht jeder, der aus dem Samen Abrahams ist ein Jude, sondern wer? Ein Kind der Verheißung. Die sind Söhne Gottes. Nicht jeder ist ein Jude, ein Jude ist ein Jude, sondern einer, der genauso ist wie Abraham, nämlich ein Kind des Glaubens. Denn darum heißt es, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft gerechnet werden. Das bedeutet, nicht die Kinder des Fleisches sind wahre Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Wisst ihr, wo das steht? Römer Kapitel 9. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Juden gab es, das Volk Israel bestand und besteht und wird bestehen. Und wer etwas anderes lehrt, lehrt, dass Gott sein Volk verstoßen hat und sein Wort hinfällig geworden ist. Sein Volk bestand zu allen Zeiten. Denn ich habe mir immer 7000 Mann übrig bleiben lassen. Der Rest, der Ungläubige, der ist verstockt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Aber wenn es Auswahl ist, dann ist es nach Gnade und nicht nach Werken. Sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Römer Kapitel 11. So ist auch in jetziger Zeit, sagt Paulus, so ist es auch in jetziger Zeit. Ich lese euch das kurz vor. Römer, Kapitel 11. Römer, Kapitel 11, Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, wer sind diese ihr, was könnte das sein? Heiden. Denn wie ihr einst, nämlich die Heiden, Gott einst früher, habt ihr Gott nicht gehorcht. Ihr wart Gott fern, Heiden. Ihr kannten Gott nicht. Jetzt aber Erbarmen gefunden habt. Jetzt haben die Erbarmen gefunden, die Heiden, gell? Durch Jesus Christus. Wann beginnt das jetzt? Ja, und zeitgeschichtlich, heißgeschichtlich? Nach dem Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, oder? Apostelgeschichte, Kapitel 2, richtig? Jetzt. Und dass es jetzt gilt, auch bis, wann? Auch heute? Gott sei Dank, gell? Okay, liest mit mir bitte weiter. Also jetzt Erbarmen gefunden haben, das sind die Heiden. Infolge ihres Ungehorsams. Wer sind diese ihre, die ungehorsam? Die Juden. Weil die Juden verstoßen haben, darum ist das Evangelium zu den Heiden. Ist das kompliziert? Ist das falsch? Ich denke richtig, oder? Okay, und jetzt schaut mal weiter, Vers 31. So sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen. So sind sie, wer sind diese sie? Die Juden. Und was sind sie? So sind sie jetzt auch dem geschenkten Erbarmen ungehorsam gewesen. Wann waren die Juden ungehorsam? Jetzt. Und wann war das jetzt? Vor 2000 Jahren, oder? Das ist das gleiche Wort, das ist das gleiche Jetzt. Das hat nämlich das ausgelöst, die Evangelisation der ganzen Welt, das Jetzt. Und jetzt schaut man mit mir ganz genau hin, bitte, Brüder und Schwestern. Damit auch sie, wer sind diese sie? Jetzt Erbarmen finden. Wann sollen die Juden Erbarmen finden? Jetzt. Und dieses Jetzt ist wann? Vor 2000 Jahren hat das Jetzt angefangen. Und ich spare mir das. Vers 33. Denn Gott hat alle, wer sind die alle? Juden und Heiden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich auch aller erbarmt. Seit Kreuzigung, seit Jesus Christus, gibt es keinen Juden und Heiden mehr. Denn alle sind eins in Christus. Und wann sollen die Juden Erbarmen finden? Erst nach einem Zeitraum von über 2000 Jahren? Wisst ihr, dass das in meinen Augen eine Unbarmherzigkeit ist? Versteht ihr das, was ich meine? Das heißt, was ist mit all diesen Menschen, abgesehen davon von den Aposteln und den Juden in Jerusalem. Was ist mit allen denen, bei denen Paulus in die Synagogen hineinging und sie missionierte? Das heißt, braucht man nicht missionieren, gell? Weil sie ja erst später Erbarmen finden werden. Bitte?
Also es ist so, dass die da zum Glauben gekommen sind. Da ist es sowieso klar. Aber trotz allem haben die Juden immer noch die Decke über
den Kopf. Aufschlagen. 1. Korinther.
Wir sind eingebrochen.
2. Korinther. 2. Korinther Kapitel 4. Aufschlagen. Aufschlagen. Ich will euch etwas sagen, und das ist jetzt sehr ernst für mich. Sehr, sehr ernst. Und dafür bin ich bereit zu sterben. Da bin ich jetzt beim Herrn, das wäre gut. Wenn wir behaupten, wir sind bibeltreu und lieben die Bibel und den Herrn, das Wort, das er uns gegeben hat, dann müssen wir das Wort ernst nehmen. Wisst ihr, wie viel wir beten und uns auf Verheißungen stützen, die in der Schrift nicht stehen? Und wir wundern, warum nichts geschieht. Wir sagen, Gott, da steht's in deinem Wort. Und Gott sagt, wo steht's denn? Und wir denken, oh, Gott hört Gebet nicht. Weil etwas auf etwas stützen, was nicht steht. Ich möchte euch das zeigen. Lest mal ab Vers 13 mit mir. Kapitel 3, 2. Korinther, ab Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergänglichen blicken sollten. Mose sah was am Berg? Die Herrlichkeit des Gesetzes. Und diese Herrlichkeit, das Gesetz war schon so herrlich, das könnt ihr ein paar Verse vorher lesen, das erklärt Paulus, die war schon so herrlich, dass es den Mose phosphorisiert hat. Aber wisst ihr was, dass das Gesetz vergeht? Denn und Mose wollte nicht, dass die Vergänglichkeit des Gesetzes sehen, also hat er eine Decke drüber gelegt. Dann sagt Paulus, wir machen es nicht so wie Mose, denn was wir gesehen haben, vergeht nicht. Wir müssen strahlen, wir müssen Leuchter sein von dem, was wir gesehen haben. Wir müssen das ausstrahlen von dem, was uns erleuchtet. Wir dürfen keine Decke hinhängen und sagen, du darfst jetzt nicht sehen, du kannst jetzt nicht sehen. Kommt eine Zeit, dann darfst du es sehen. Und jetzt schaut mal Vers 13. Und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit wir die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehens blickten. Aber ihr Sinn, was ist der Sinn? Das Herz, Verstand, Denken, Erkenntnis. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil es nur in Christus beseitigt wird. Bis wann? Bis heute. Solange man das Alte Testament liest und es ohne Christus liest, ist eine Decke. Und was, wisst ihr, was man da liest? Gesetz. Und man denkt, oh, ich muss es tun, damit ich ewig leben kann. Und darum kommt man nicht zu Christus und darum hat man kein Leben. Seht ihr das? Also, wer bis heute das Alte Testament liest ohne Christus, kann es nicht verstehen. Wer das Alte Testament durchs Gesetz liest, liest in Jesaja, in Hesekiel, in Daniel, das irdische Israel, das Gesetz, den Tempel, all diese Dinge. Aber er sieht nicht Christus darin. Er sieht nicht das, was Christus ist. Das ist der Punkt. Und jetzt schaut mal Vers 14. Aber ihr sind, Vers 15. Aber bis zum heutigen, also bis zu heute, und übrigens, das gilt auch bis uns, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Okay? Merkt euch, auf ihrem Herzen. Und das Herz ist der Sitz vom Erkenntnis und Verstand. Ja? Und jetzt schaut mal mit mir weiter. Dann aber, wenn, und jetzt, was steht bei euch? Nochmal. Was zum Herrn bekennt? Das Herz. Aber wir haben ein System. Ja, das ist Luther. Und ich kann euch vom Grundtext sagen, da steht nicht Israel im Grundtext. Sorgfältig umgehen. Nehmt mir wenigstens zwei Bibeln zur Seite. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, nicht wenn Israel sich zum Herrn wendet. Aber wir kommen von einem System, liebe Freunde, und das ist für mich ein super Beispiel. Wir kommen mit einem System und dieses System zwingt uns, da Israel zu lesen. Oh Mann, ich werde laut. Aber das ist so wichtig. Das ist nicht böse gemeint. Das ist so wichtig. Das ist, versteht ihr, was ich damit meine? Wenn man eine bestimmte Sicht hat, dann liest man die Dinge, die man lesen will. Da steht, wenn das Herz sich zum Herrn wendet. Und zu welchem Herrn? Zu Jesus. Wenn das Herz sagt, Jesus, ich will dich sehen, auf einmal geht das Alte Testament auf. Das ist ja das wahre Jerusalem. Ach, das ist die wahre Erlösung. Das ist ja das wahre Opfer. Das ist ja das wahre Lamm. Das ist ja Jesus. Freunde, darf ich euch eine Frage stellen? Zweifelt ihr daran, dass das Lamm im Tempel ein Bild auf Christus war? Zweifelt ihr daran? Ja oder nein?
Nein.
Als Jesus gekommen ist und Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, ist doch klar, wer das ist. Das heißt, das Lamm Gottes im Tempel war ein Bild, oder? Aber man zweifelt, dass der Tempel nicht, dass das Tempel ein Bild ist auf das wahre Tempel, nämlich Christus selbst. Dass das Lamm ein Bild ist, kein Problem, aber dass der Tempel ein Bild ist, das ist kein Problem. Ist das konsequent? Ich halte es nicht fair. Diese Stelle, liebe Freunde, sagt nichts, dass das eine Zeit kommt, in der Israel sich dann zum Herrn wenden wird und dann wird sie auch zu Buße kommen und zum Glauben. Diese Stelle sagt, bis heute, zu jeder Zeit, bleibt eine Decke. Aber wenn das Herz von Juden und Heiden sich zum Herrn wendet, kommen sie zum? Lest mit mir weiter, Vers 15. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen werden. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist? Was ist nicht, wo der Geist ist? Jetzt ist wichtig. Und was bedeutet Unfreiheit? Gesetz. Und somit nicht Opferritual. und soll nicht mehr Opferdienst und soll nicht mehr Beschneidung. Versteht ihr das? Entweder ist es Freiheit Christus oder ist es Sklaverei. Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und wo sehen wir das übrigens? Im Alten? Dann im Neuen. Aber Paulus redet gerade vom Alten, das Neue schreibt er gerade. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, von dem Geist geschieht. Es findet keine Verwandlung statt. Christen bleiben Unmündige. Christen werden nicht, widerspiegeln Christus nicht. Wisst ihr warum? Weil ihnen Christus nicht vor Augen gemalt wird. Weil alles, was auf Christus hindeutet und was er ist, entweder in die Vergangenheit geschoben wird oder in die Zukunft. Das Alte Testament spielt keine Rolle mehr. Das ist das Buch der Juden. Wisst ihr, durch welches Buch der Timotheus sich bekehrt hat an Jesus Christus? Schlag mal mit mir auf. 2. Timotheusbrief. Kapitel 3. Ich lese bewusst jetzt ab Vers 12. Paulus warnt jetzt vor Irrlehrern. Und das, ich lese bewusst, damit ihr immer noch das Gefühl habt, wir sind in der Offenbarung. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle, die dieser Gottesfurcht, die ich gleich euch zeige, folgen werden, die Gott so sehen, anbeten und glauben, die werden verfolgt werden. Das wird Hass ihnen gegenüberbringen. Schaut mal Vers 13. Böse Menschen und Betrüger aber werden zum Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das ist alles, was Jesus Christus verblendet, alles, was Jesus Christus klein meint, alles, was Jesus Christus beiseite stellt, alles, was ein Plus oder ein Minus darstellt, ist eine Verführung. Alles, was Jesus Christus nicht in den Mittelpunkt stellt, ist Verführung. Alles. Und das nicht nur bei anderen. Bei uns. Denn das Gericht Gottes beginnt bei uns und nicht bei den anderen. Bei mir. Prüft von Christus her. Und jetzt schaut mal Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von dem du es gelernt hast. Von wem hat er es gelernt? Von Paulus und von seiner Großmutter und seiner Mutter. Vers 15, das können wir in einer Parallelstelle lesen. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften, von welchen heiligen Schriften ist hier die Rede? Vom Alten Testament. Und jetzt schaut mal, die Kraft haben, das Evangelium hat, ist die Kraft, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur selig werden, zur Rettung. Und jetzt, durch den Glauben, der in Christus, Jesus, wann habt ihr das letzte Mal eine Evangelisationspredigt vom Alten Testament gehört? Die Urgemeinde hatte nur das gehabt. Das war ihre Bibel. Und was verkündigten sie? Die gute Nachricht. Das Evangelium aus Glauben an Jesus Christus. Wer das nicht sieht, versteht das Alte Testament nicht. Er kennt Verse, er kennt Israel, er kennt die Geschichte Israel, er kennt die Geschichten. Ja, und dann machen wir es Folgendes. Und ich weiß nicht, ob ihr das wiederfindet und eure Kinderstunden und eure Predigtdienste und eure Jugendstunden wiederfindet. Dann ist das Alte Testament eine Fundgrube für Sonntagsschulmaterial. Nämlich David, sei mutig und stark. Oder Josef, wenn du eine Versuchung, wenn du eine schöne Frau siehst, hau ab. Oder Daniel, inmitten von Löwen musst du immer beten. Und unsere Lektion, unsere Gegenstandslektion, die wir allen Kindern und von klein bis groß beibringen, ist, sei wie David, sei wie Daniel, sei wie Josef, sei nicht wie Jona. Und dann, das ist Ethik und Moral, das ist Gesetz. Wer kann wie Daniel sein? Wer kann wie Josef sein? Wer von euch? Aber interessanterweise erwarten wir das von Kindern, was wir nicht mal selber tun können. Die Botschaft ist die, weil Gott mit ihnen war, darum traf David den Goliath. Nicht, weil er so ein guter Schütze war. Weil Gott mit ihm war. Und die Frage, die ich euch stelle und den Kindern ist, würdest du auch gern, dass dieser Gott auch dein Gott ist? Ist es dein Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs? Ist es dein Gott, der Gott Daniels? Ist es dein Gott, der Gott Davids? Ist es dein der Gott Josefs? Aber wie kann man da mein Gott werden? Darf ich dir das Evangelium verkündigen? Versteht ihr? Wenn wir das nicht haben, haben wir Geschichten. Geschichten. Bibeltreu. Von wegen. Das ist pharisäerhaft. Aber steht doch da. Aha. Geschichten. Und wir kennen nur Geschichten. Und die kennen wir gut. Und jetzt kommt's. Und weil wir permanent nur Geschichten erzählen und alle sie mittlerweile schon sehr gut kennen, besteht die größte Herausforderung, sie so zu erzählen, als ob man sie noch nie gehört hat. Nun, jetzt ist Weihnachten. Wie könnten wir die Weihnachtsgeschichte erzählen? Weil jeder weiß es, jedes Jahr aufs Neue. Nun, lass uns mal das aus der Perspektive eines Esels betrachten. Weil so haben wir es noch nie gesehen. Oder aus der Perspektive des Schafes, das da in die Krippe hineinschaut. Oder aus, versteht ihr, das ist permanent, mal aus der Perspektive, weil die Geschichte ist ja gleich. Weil wir die Botschaft nicht verstehen, müssen wir Geschichten erzählen. Weil wir Christus nicht erkennen, müssen wir Geschichten erzählen. Aber wer kann Christus einmal für immer erklären? Wer? Mir fehlt hier die Zeit dazu, ich komme nicht mal durch. Predigt Christus. Und ihr werdet nicht fertig. Werdet nicht fertig. Schmeißt eure Vorprägungen über Bord und haltet nur an Christus fest und wendet euer Herz zu ihm hin. Zu ihm. Dann geht die Decke weg und ihr werdet Dinge sehen, die ihr wohl nie gesehen habt. Diese Decke, die wir vor uns haben, das sind vorgefasste Meinungen, das sind Systeme, das sind Traditionen, das sind Wünsche. Und ich bitte dich jetzt, Bruder und Schwester, zu prüfen, wenn du das hörst, was macht es mit dir? Regt es dich das auf? Regt es dich auf? Bringt es dir innerlich zu Rage? Wenn ja, dann geh vor dem Herrn. Und frag, warum. Entweder bin ich ein Irrlehrer oder ist Sünde in deinem Herzen. Wenn ich ein Irrlehrer werde, steh auf und geh. Musst du mir nicht zuhören. Musst du nicht. Offenbarung nach der Pause.